Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das China-Syndrom ist ein Film aus dem Jahr 1979. Es geht darin um einen Unfall in einem amerikanischen Kernkraftwerk. Kurz nachdem der Streifen angelaufen war, ereignete sich tatsächlich solch eine nukleare Havarie, nämlich im Kraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania. Ein Block dieses Meilers soll nun dabei helfen, den Energiehunger der künstlichen Intelligenz zu decken. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Es war eine Schrecksekunde am Hamburger Hauptbahnhof. Vorgestern hatte das Gesundheitsamt der Hansestadt 2 Menschen von dort ins Krankenhaus Hamburg-Eppendorf bringen lassen mit einem Infektionsschutztransport, denn es bestand der Verdacht, dass einer der beiden, ein Student, der zuvor in Ruanda gearbeitet hatte, sich mit dem Marburg-Virus infiziert hatte. Gestern kam die Entwarnung für Hamburg. Der Ausbruch in Ruanda, vor allem in der Hauptstadt Kigali, der geht allerdings noch immer weiter. 11 Menschen sind bereits verstorben. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Christina Frank. Sie ist Infektionsepidemiologin am Robert-Koch-Institut in Berlin. Frau Dr. Frank, was ist denn bekannt über den Ausbruch im ostafrikanischen Ruanda?
Bekannt ist, dass dort seit Ende letzter Woche 37 Fälle von Marburg-Fieber diagnostiziert worden sind. Die meisten davon sind Menschen, die in einem von 2 großen Krankenhäusern in der Hauptstadt arbeiten.
Und was weiß man über den Ursprung? Ist denn bekannt, wer der Patient Null war, von dem die Infektion ausgegangen ist?
Ja, man weiß ganz gut, wie die Infektion in diese Krankenhäuser gekommen ist. Da kennt man einen Patienten, der da sehr zentral offensichtlich war. Aber wie der sich wiederum infiziert hat, darüber haben sowohl Ruanda als auch die WHO noch nicht viel sagen können.
Es handelt sich beim Marburg-Virus und bei dem Marburg-Fieber, das dadurch verursacht wird, um eine Zoonose. Also meistens spielt da ein tierischer Ursprung eine Rolle. Kann man dazu schon irgendetwas sagen?
Ja, das ist mal bei Marburg-Virus so wie bei Ebola. Im Grunde sind das Krankheiten, die beim Menschen nicht endemisch sind. Der Normalfall ist, es gibt keine menschlichen Fälle auf der Welt. Das Virus befindet sich in einem tierischen Reservoir. Und gelegentlich kommt es da zu sogenannten Übersprüngen, dass sich also ein Mensch durch sehr engen Kontakt mit einem infizierten Tier infiziert. Wenn dann dieser Mensch weiter das Virus an andere überträgt und ein Ausbruch entsteht, dann spielen diese tierischen Übertragungen da gar keine Rolle mehr, sondern wenn ein Ausbruch von Marburg-Virus oder Ebola-Virus stattfindet, dann ist das eigentlich nur Mensch-zu-Mensch-Übertragung über engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten.
Könnte es dann sein, dass wir bisher nur die Spitze eines Eisberges sehen bei diesen Fällen im Krankenhaus oder in diesen beiden Krankenhäusern in Kigali?
Ja, richtig ist, dass diese Fälle in Krankenhäusern viel eher auffallen. Und deswegen erkennt man Ausbrüche auch in der größeren Region oft an solchen Eisbergspitzen, wenn das Virus es irgendwie in ein Krankenhaus schafft. Man muss dann die Infektionskette zurück aufdröseln, um zu sehen, welchen Umfang der Ausbruch außerhalb des Krankenhauses und außerhalb dieser Städte hat.
Wie häufig kommen denn solche Fälle überhaupt vor in Afrika?
Ja, ich habe heute noch mal in die Liste der bekannten Marburg-Virus-Ausbrüche geschaut. Da gibt es an die 15, das sind aber häufig auch Einzelfälle oder sehr kleine Fallcluster. Grundsätzlich muss man sagen, dass die meisten Marburg-Virus-Ausbrüche eben viel kleiner sind im Durchschnitt als die Ebola-Virus-Ausbrüche. Das liegt aber auch daran, dass es teilweise etwas andere Regionen sind, wo das Virus auftritt. Und es gibt auch Ausbrüche mit über 300 Fällen, also die durchaus groß geworden sind.
Also könnte es einfach sein, dass sich dieser Ausbruch jetzt auch von alleine wieder auslöscht oder müssten da Eindämmungsmaßnahmen getroffen werden?
Eindämmungsmaßnahmen müssen auf jeden Fall getroffen werden und mit jetzt über 30 Fällen ist der Ausbruch auch gar nicht mehr klein. Man muss wirklich jede einzelne Infektionskette beenden, um sicher zu sein, dass es eben nicht weiter zu Übertragungen kommt.
Übertragungen finden wie statt oder wie ansteckend ist das Marburg-Virus?
Das Marburg-Virus ist ansteckend über den engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten der Erkrankten. Das sind neben Blut auch zum Beispiel Fäkalien Und es gibt auch sexuelle Übertragung der Infektion. Wenn jetzt jemand, der noch nicht schwer krank ist, durch eine Stadt läuft und Leute normalen Kontakt auf der Straße mit dieser Person haben, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit sehr gering. Es ist wirklich der Kontakt mit Blut, mit Fäkalien. Und das ist eben auch der Grund, warum Personal im Krankenhaus so gefährdet ist.
Soweit Christina Frank vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Warum sind die Dinosaurier vor rund 66 Millionen Jahren ausgestorben? Einfache Antwort: Sie hatten kein Raumfahrtprogramm. Denn damals traf ein großer Meteorit die Erde und der hätte mit entsprechender Technik vielleicht abgewehrt werden können. Ob wir den Urzeitechsen da so viel voraus haben, das ist allerdings eine offene Frage. Beantworten soll sie die ESA-Raumsonde Hera. Frühestens am Montag startet sie zu einem Asteroiden, den die NASA vor 2 Jahren schon aufs Korn genommen hatte, buchstäblich. Karl Urban weiß mehr darüber.
11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ging es am 26. September 2022 zur Sache. An diesem Tag stieß die Raumsonde DART frontal auf den 150 Meter großen Asteroidenmond Dimorphos, der um den größeren Didymos kreist. Mit Weltraumteleskopen und vom Boden aus wurde der Einschlag verfolgt.
What we saw, it was a very big increase.
Wir haben eine sehr starke Zunahme der Helligkeit des Asteroiden beobachtet. Wir wussten also, dass der Einschlag geklappt hat, weil Material aus dem Asteroiden herausgeschleudert wurde. Und dann sahen wir die Einschlagswolke, die sich vom Asteroiden wegbewegte.
That moved from the asteroid.
Elisabeta Petrescu von der Universität im belgischen Liège hat die Beobachtungen von Teleskopen in Marokko, Chile und La Réunion ausgewertet. Sie zeigen, dass mindestens 37 riesige Felsen ins All geschleudert wurden. Dimorphos braucht jetzt 30 Minuten weniger, um den größeren Didymos zu umrunden. Wie sehr sich Dimorphos durch den Einschlag physisch verändert hat, soll die ESA-Raumsonde Hera klären. Sie wiegt unbetankt 350 Kilogramm. Ihre Reise dauert laut Projektwissenschaftler Michael Küppers gut 2 Jahre.
Das nächste ist dann im März 2025 ein Mars-Vorbeiflug, wo wir auch den Marsmond Deimos aus der Nähe sehen werden.
Ende 2026 soll Hera das Didymos-System erreichen. Die Sonde besitzt 5 Instrumente, darunter 3 Kameras, einen Laserhöhenmesser und ein Spektrometer, um die Zusammensetzung der Oberfläche zu bestimmen. Nach 6 Wochen vor Ort sollen 2 kleine Satelliten ausgesetzt werden, beide so groß wie Schuhkartons. Der CubeSat Juventas soll Dimorphos auf einer eigenen Bahn umkreisen und dabei das Innere des Asteroiden mit einem Miniaturradar vermessen. Der zweite Kleinsatellit Milani ist auf den Staub fokussiert, der durch den Einschlag der DART-Sonde aufgewirbelt worden ist. Dafür wird Milani bis auf 2 Kilometer an den Asteroidenmond heranfliegen. Ein Risiko, für das sich kleine und günstige CubeSats gut eignen, sagt Josto Fodde von der Polytechnischen Universität in Mailand.
This is the advantage of CubeSats.
Das ist der Vorteil von CubeSats. Sie sind billiger und man kann dadurch etwas riskantere Wissenschaft betreiben. Wir werden sehr nahe an das Asteroidensystem heranfliegen. Und während der experimentellen Phase planen wir sogar, auf einem der Körper zu landen.
Didymos und Dimorphos sind sogenannte Schutthaufen-Asteroiden. Sie bestehen aus kleinen und größeren Brocken, die so groß wie Autos oder ganze Häuser sein können. Ob und wie sich so ein Schutthaufen von seiner Bahn ablenken lässt, ist die größte Frage der Mission. Deshalb wollen die Fachleute laut Michael Küppers vor allem herausfinden, wie elastisch Dimorphos auf den Einschlag der NASA-Sonde DART reagiert hat.
Von den Daten, die wir haben, vermuten wir, dass es möglicherweise nicht einfach ein Krater gebildet wurde, sondern dass wirklich der Einschlag von dem Spacecraft, den 150 Meter großen Asteroiden, wirklich verformt hat. Dass man also gar nicht so weit davon weg gewesen wäre, den zu zerstören. Und das ist die zweite Sache, dass wir wirklich sehen, was genau bei dem Einschlag rausgekommen ist.
Rund 36.000 erdnahe Asteroiden gibt es, gut ein Sechstel davon besitzt einen Mond. Auch wenn derzeit weder Dimorphos noch ein anderer Asteroid auf die Erde zu stürzen droht, es kann laut Elisabeta Petrescu nicht schaden, mehr über sie zu erfahren. Denn schon einer dieser vielen Asteroiden könnte im schlimmsten Fall eine Stadt ausradieren.
Not that many missions.
Es gibt nicht viele Missionen, die zu ihren Ursprüngen zurückkehren, um zu sehen, was dort passiert ist. Hera wird nachsehen. Ist es das, was wir erwartet und ein paar Jahre lang simuliert haben? Das ist super interessant. Und ja, ich bin neugierig.
Super interesting. Yes, I'm curious.
Am Montag öffnet sich das Startfenster für die Raumsonde Hera, die den Asteroidenmond Dimorphos untersuchen soll. Ein Beitrag von Karl Urban war das. Wer sich vor Hautkrebs schützen möchte, der sollte Sonnencreme verwenden. Soweit so richtig. Doch ein Team von Studierenden an der Universität Frankfurt gibt sich damit nicht zufrieden. Sie haben einen besonders umweltverträglichen Sonnenschutz entwickelt, der besonders den Korallen im Meer nicht schadet. Das Ganze im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs für synthetische Biologie, genannt iJam. Ende des Monats nun fahren sie mit ihrer Idee und mit ersten Ergebnissen zum großen Finale nach Paris. Vor der Abreise hat Michael Lange das Team in Frankfurt im Labor besucht.
Laborarbeit, das ist immer auch Routine. Und wer Bakterien dazu bringen möchte, nützliche Substanzen zu produzieren, muss störende Bakterien oder Viren vernichten.
Geht hier natürlich unser Flammenwerfer nicht.
Julian Linz macht dazu, wie viele tausend Mikrobiologen zuvor, zunächst einmal Feuer.
Okay, wir machen einmal den Bunsenbrenner an. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt einfach in so einem 30 cm Umfeld von dieser Flamme arbeiten. Weil die Hitze alle anderen Bakterien oder Viren, die sonst noch in der Luft sein könnten, abtötet.
Die nützlichen Bakterien sollen sich vermehren und in ihrem Stoffwechsel eine Substanz zum Sonnenschutz herstellen. Am besten hautverträglich und umweltverträglich, erläutert Julia Linz, während sie die Bakterien auf einem glibbrigen Nährboden in einer Plastikschale verteilt.
Viele Inhaltsstoffe von Sonnencremes, vor allen Dingen die UV-Filter, sind teilweise umweltschädlich. Gerade bei Korallenbleiche spielen die eine recht große Rolle. Und da möchten wir einfach welche entwickeln, die das eben nicht sind.
Für das Projekt im iGEM-Wettbewerb suchte das Team zunächst eine möglichst umweltverträgliche Substanz, die das schädliche ultraviolette Licht aus dem Sonnenlicht herausfiltert, erklärt Laura Topcic.
Und da sind wir dann erstmal in die Natur gegangen und haben geguckt, welche Organismen produzieren selber vielleicht schon UV-Filter, die den anderen Organismen nicht schaden. Und das sind eben Pilze, Algen und Cyanobakterien. Und die produzieren bestimmte Bestandteile, die wir dann im Labor herstellen möchten in einem Modellorganismus.
Der Modellorganismus, der die Produktion des Sonnenschutzes übernehmen soll, ist Escherichia coli, auch kurz E. coli genannt, das Arbeitspferd aller Molekulargenetiker. Das Bakterium hat sich in der Biotechnologie bewährt. Bestens geeignet, um den natürlichen UV-Filter herzustellen, sogenannte mykosporinartige Aminosäuren. Die Substanzen direkt aus Pilzen oder Algen zu gewinnen, wäre umständlicher und teurer. Deshalb muss E. coli aushelfen. Bestimmte Gene aus anderen Organismen müssen in die E. coli-Bakterien eingeschleust und dort aktiviert werden. Dieser Schritt ist dem Frankfurter Team gelungen. Aber der Weg ins Supermarktregal ist weit.
Die finale Sonnencreme zu kriegen, wäre natürlich ein langfristiges Ziel, was in unserem kleinen einjährigen Projekt einfach nicht realistisch ist. Da wären dann natürlich Investitionen von außerhalb nötig. Einige iGEM-Projekte sind auch Startups geworden und das wäre natürlich theoretisch möglich.
Für die schnelle Anwendung kann ein anderer Teil des Teams sorgen, das Dry Lab. Das sind die Teammitglieder, die nicht so gern im nassen Labor arbeiten, dem Wet Lab, sondern lieber im Trockenen, am Computer, wie Lukas Koch. Das Dry Lab hat eine hilfreiche App entwickelt, mit der sich schon jetzt ein einigermaßen umweltverträglicher Sonnenschutz finden lässt, unter den gängigen Produkten aus dem Supermarkt oder der Drogerie. Ein Blick auf das Smartphone reicht.
Wir haben sogenannte Warn Level, das ist eine Skala von 1 bis 10, die so einen groben Wert dafür liefert, wie gefährlich die Effekte der UV-Filter auf den Menschen sein können und wie gefährlich für die Umwelt. In der Regel ist natürlich die Gefährdung der Umwelt deutlich höher als der Mensch, weil ja in der Kosmetikindustrie relativ hohe Standards gelten.
Und die App kann noch mehr. Sie gibt Bescheid, wenn es Zeit ist, eine neue Sonnencreme aufzutragen. Auf jeden Fall hilfreich. Aber zunächst geht es für das Team Frankfurt darum, beim iGEM-Finale in Paris einen der begehrten Preise zu gewinnen.
Sonnenschutz nach dem Vorbild der Natur, ein Beitrag von Michael Lange war das. Künstliche Intelligenz ist ein wahrer Energiefresser. Besonders das Trainieren der Modelle verschlingt Unmengen an Strom. Microsoft hat nun angekündigt, es möchte seine KI versorgen durch ein altgedientes Kernkraftwerk, das seit 2019 eigentlich schon abgeschaltet ist. Es geht um den Block des Kernkraftwerks Three Mile Island in Pennsylvania. Der Energieversorger Constellation Energy hat nun die Unterzeichnung eines Abnahmevertrags mit Microsoft bekannt gegeben. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Der Strombedarf von Rechenzentren schießt in die Höhe. Doch dieser Strom soll möglichst CO2-neutral sein. Deshalb erwarb beispielsweise Amazon Web Services den mit Atomstrom betriebenen Rechenzentrumskomplex Cumulus. Und Microsoft will Block 1 von Three Mile Island wiederbeleben lassen. Was die Nachricht etwas pikant macht, im Schwesterblock Three Mile Island 2 war es 1979 zu einer teilweisen Kernschmelze gekommen, verursacht durch eine Verkettung von technischem Versagen und menschlichen Fehlurteilen. Durch diesen bislang schwersten Nuklearunfall in den USA erlitt das Image der Atomkraft als saubere Energiequelle deutlichen Schaden.
Block 1 jedoch blieb in Betrieb und profitierte von den Verbesserungen der Sicherheitsvorkehrungen, die nach der Havarie in den USA eingeführt worden sind. Die Anlage lief weiter und wurde schließlich jedoch unwirtschaftlich, so dass der Betreiber 2019 die Entscheidung traf, sie stillzulegen. Jetzt ist die Frage, wie ein Kernkraftwerk im Stilllegungsprozess wieder betriebsbereit gemacht werden kann.
Wird ein Atomkraftwerk stillgelegt, müssen zunächst die kurzlebigen Radionuklide abklingen und der Rückbau muss geplant und genehmigt werden. Diese sogenannte Nachbetriebsphase dauert in den USA zwischen 2 und 7 Jahren. Dass bei Three Mile Island 1 wirklich schon mit dem Rückbau begonnen worden sei, damit rechne er nicht, erklärt Ed Lyman von der Union of Concerned Scientists. Soweit er wisse, seien bislang alle Brennelemente nach einer Abklingzeit im Nasslagerbecken in Behälter verpackt und ins Trockenlager gebracht worden. Das bedeutet aber nicht, dass das Anfahren einfach wäre.
Wenn ein Kraftwerk vorübergehend für Reparaturen oder für das Beladen mit neuen Brennelementen abgeschaltet ist und wieder hochgefahren werden soll, wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Komponenten keinen Bedingungen ausgesetzt sind, die beispielsweise zu einer beschleunigten Korrosion führen. In einem Reaktor wie Three Mile Island gibt es beispielsweise Dampferzeuger, die unter den entsprechenden Umständen sehr anfällig für eine schnelle, fortschreitende Korrosion sind.
Je nach Zustand kann es sogar passieren, dass diese riesigen Anlagenteile ganz ausgetauscht werden müssen. Vor allem aber laufen, solange ein Kernkraftwerk eine Betriebsgenehmigung hat, viele Wartungsarbeiten und regelmäßige Inspektionen sind Pflicht. Ist mit der Stilllegung die Betriebsgenehmigung erloschen, muss das nicht mehr geschehen.
Wir wissen nicht, was der Betreiber Constellation Energy in dieser Zeit freiwillig getan haben könnte. Bis vor ein paar Monaten gab es keine Anzeichen dafür, dass sie überhaupt in Erwägung ziehen, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Deshalb denke ich, dass wir davon ausgehen müssen, dass nichts unternommen wurde.
Die für die Wiederinbetriebnahme notwendigen Inspektionen könnten also durchaus Überraschungen bringen. Christoph Pistner vom Öko-Institut Darmstadt weist darauf hin, dass in Three Mile Island Druckwasserreaktoren der ersten Generation liefen. Ihr Design stammt aus den späten 1960er Jahren.
Und sozusagen die Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man eben deutlich ältere Anlagen länger laufen lässt, haben die ein vergleichbares Sicherheitsniveau, wie es moderne, neuere Anlagen hätten oder nicht? Und inwieweit ist man bereit, sozusagen diese Unterschiede dann auch zu akzeptieren oder zu tragen?
Neues Leben für ein berühmt-berüchtigtes Atomkraftwerk. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach.
Fluorid im Trinkwasser ist heute nicht mehr so wirksam wie früher. Australien und andere Länder geben ihrem Leitungswasser Fluorid hinzu. Das soll der Kariesentwicklung an Zähnen vorbeugen. In Deutschland ist das nicht üblich. Die unabhängige Organisation Cochrane hat nun Studien der vergangenen Jahrzehnte zu dieser Praxis systematisch ausgewertet. Die an der Analyse beteiligten Wissenschaftler fragten sich, ob der Effekt der Maßnahme nach 1975 noch so stark war wie zuvor. Denn in den 1970er Jahren wurde zunehmend auch Zahnpasta mit Fluorid häufiger verwendet. Ihre Auswertung zeigt, dass tatsächlich der zusätzliche Nutzen der Trinkwasserfluoridierung nach 1975 nicht mehr so stark war. Das Forschungsteam hinter der Übersichtsarbeit empfiehlt daher politischen Entscheidungsträgern, gut abzuwägen, ob heutzutage Fluorid in Leitungswasser noch sinnvoll sei.
Delfine lächeln beim Spielen.
Dieses Verhalten ist von Menschen, Affen und Hunden bekannt. Bei Delfinen war es bisher aber nicht erforscht. Daher haben sich Meeresbiologen die Gesichtsbewegungen bei spielenden Delfinen näher angesehen. Sie untersuchten 22 in Delfinarien in Italien und Frankreich lebende Tiere. Beim Spielen öffnen Delfine in einer Art lächelnden Geste ihren Mund, schreiben die Forschenden im Fachjournal iScience. In einem Drittel der untersuchten Fälle hätte das Gegenüber auch diese Geste erwidert. Das Lächeln drücke vermutlich weniger den Spaß am Spiel aus, sondern sei eher ein Signal, dem anderen nicht wehtun zu wollen, schreiben die Studienautoren.
Seit dem Aussterben der Dinosaurier kultivieren Ameisen Pilze.
Manche Ameisen können Landwirtschaft betreiben, besonders die sogenannten Blattschneiderameisen. Sie können mit ihren Mundwerkzeugen Pflanzen zerschneiden. Damit düngen sie Pilzkulturen, von denen sie sich ernähren. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun untersucht, wann die Ameisen mit dieser Praxis begannen. Eine große Sammlung an Proben von Ameisen und den von ihnen kultivierten Pilzen im National Museum of Natural History in Washington half ihnen dabei. Die Forschenden haben sich die Genetik dieser Ameisen und Pilze genauer angesehen. Ihre Analyse habe ergeben, dass die Ameisen vor 66 Millionen Jahren mit der Pilzlandwirtschaft begonnen hätten, schreiben die Studienautoren im Journal Science. Das war kurz nachdem ein Asteroideneinschlag zu dem Massenaussterben führte, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen.
Nach Alkoholexzessen können Herzrhythmusstörungen auftreten.
Bereits 1978 wurde dieses Phänomen erstmals beschrieben. ÄrztInnen nennen es auch Holiday Heart Syndrome. Erforscht wurde es bislang vor allem in kleineren Studien. Dabei wurde zu Einzelzeitpunkten bei Studienprobanden ein EKG aufgezeichnet. Mediziner der Ludwigs-Maximilians-Universität München haben nun bei mehr als 200 Partygängern Langzeit-EKGs angefertigt. Darin konnten sie die Herzaktivitäten während eines Alkoholexzesses und danach genau verfolgen. Im European Heart Journal schreiben sie, dass Störungen des Herzrhythmus vor allem in einer Erholungsphase nach einem Alkoholkonsum auftreten. Während die Probanden noch Alkohol tranken, schlug das Herz besonders schnell, aber noch rhythmisch.
Vielen Dank. Die Meldungen waren das heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 4. Oktober. Houston, wir haben einen Mars-Spielplatz. Kürzlich ging der erste Marsflug der NASA zu Ende. Der fand allerdings nicht im Weltraum statt, sondern in einer Halle in Houston. Und an Bord waren nur 4 Analog-Astronautinnen und Astronauten. Die Station Marsdüne Alpha ist gut 150 Quadratmeter groß. Dort können 4 Menschen einen Flug zum Mars simulieren. Bei solchen Analogmissionen lassen sich die mentalen Probleme untersuchen, mit denen Menschen auf einer Reise durch das Sonnensystem zu kämpfen haben. Die Besatzung musste mit Konflikten innerhalb der Gruppe und eingeschränkten Ressourcen klarkommen, mit dem Ausfall technischer Geräte und Verzögerungen in der Kommunikation. Auf Marsreisen dauert es wegen der großen Entfernung schon mal 40 Minuten, bis die Antwort auf einen Funkspruch die Raumkapsel erreicht. Genau das haben auch die Menschen im Marsbau von Houston erlebt. Zum Flugprogramm gehörten wissenschaftliche Experimente, die Zucht von Tomaten und Salat, Arbeiten mit einem Roboterarm und Ausstiege in eine simulierte Marslandschaft. Die misst allerdings nur gut 100 Quadratmeter, der Mars war auch schon mal größer. Reisen zum roten Planeten bergen 2 große Risiken: die psychische Belastung und die gefährliche kosmische Strahlung. Auf dem Mars muss eine Behausung unterirdisch sein, um den tödlichen Partikelstrom abzuschirmen. Ob jemals Menschen zu fernen Planeten fliegen, ist völlig offen. Nach einem Raumfahrt-Karlauer erfolgt die Marsreise in etwa 20 Jahren. Und zwar immer in etwa 20 Jahren.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Noch mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt es in der Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel unseren Podcast KI Verstehen. Für heute sage ich aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.